Hallo und willkommen.
Hallo und herzlich willkommen bei Eisberg voraus. Ich freue mich, dass wir heute unsere Sendung mit Barbara O'Neill haben. Sie war schon mal hier. Ich denke, die meisten von euch werden sie kennen. Sie hat 40 Jahre Erfahrung im Gesundheitsbereich und da sie jetzt in Europa ist, freuen wir uns sehr, sie hier in unserem Studio zu haben, um ein kleines Interview mit ihr zu führen.
Es ist toll, hier zu sein.
Vielen Dank. Ich möchte mit dir über das Evangelium und die Gesundheitsbotschaft sprechen. Ich weiß, dass du in den letzten Monaten, sogar in den letzten Wochen, viel gereist bist. Du hast viele Länder gesehen und jetzt bist du hier in Deutschland. Also möchte ich dich einfach fragen, was du in den letzten Wochen erlebt hast. Aber bevor ich das tue, noch die Frage, wie eng die Gesundheitsbotschaft und das Evangelium miteinander verbunden sind. Was meinst du?
Ich glaube, sie sind eng verbunden. Ich bin in fünfter Generation als Australierin mit schottischer Herkunft in der presbyterianischen Kirche aufgewachsen und habe nie etwas von Gesundheit gehört. Ich habe nie gehört, dass Gesundheit etwas mit Spiritualität, mit unserem Glauben an Gott zu tun hat. Aber als ich etwa 25 Jahre alt war, traf ich einige Siebenten-Tags-Adventisten und wollte diese Frauen kennenlernen, weil sie in meinem Alter waren. Ich war in meinen 20ern und hatte kleine Kinder und ich lebte den Hippie-Lebensstil, das heißt zurück zur Natur. Ja, wir haben ein bisschen Marihuana geraucht, aber wir waren auch Vegetarier. Natürlich rauchten sie kein Marihuana, aber sie waren Vegetarier und auch Christen. Das hat mich sehr interessiert und ich habe angefangen, die Bibel zu lesen. Und dann begann ich zu erkennen, dass die Gesundheitsbotschaft sehr wichtig ist. Denn was in unserem Körper passiert, wirkt sich auf unseren Geist aus. Und alles, was in unserem Geist passiert, wirkt sich auf unseren Körper aus. Ich war sehr offen und das ist jetzt über 40 Jahre her und je mehr ich die Bibel studiere, desto mehr erkenne ich das. Ich glaube also, dass es ein sehr wichtiger Teil des Evangeliums ist.
Nun, es gibt immer noch viele Menschen auf der Welt, die keine Ahnung haben, dass es in der Bibel eine Gesundheitsbotschaft gibt. Ja, es ist ein spirituelles Buch und natürlich gibt es gute Ratschläge, aber die meisten Menschen haben keine Ahnung, dass es einige sehr starke Zitate darüber gibt, wie wir leben, wie unser Lebensstil sein sollte oder sogar, was wir essen und trinken sollen. Nun, ich weiß, dass du viel herumreist und diese Botschaft an die Menschen weitergibst. So verbindest du diese Botschaft mit dem Evangelium und predigst den Menschen die gute Botschaft. Wenn ich darüber nachdenke, was ich aus deinem Leben weiß, dass du herumreist und die Menschen ansprichst, denke ich manchmal an Jesus und wie es damals war. Also, er hat auch ziemlich das Gleiche getan wie du, oder?
Ja, Bibelforscher schätzen, dass er mehr Zeit mit Heilen als mit Predigen verbrachte.
Und das öffnete die Herzen der Menschen.
Es hat den Menschen damals das Herz geöffnet und das tut es auch heute. In unserem Gesundheitszentrum beobachte ich, wenn wir bei der ersten Mahlzeit beten, dass manche Leute fast rauslaufen wollen. So ist Australien. Es ist eine sehr säkulare Gesellschaft. Am nächsten Tag haben sie dann schlimme Kopfschmerzen und wir machen ihnen heiße Fußbäder und massieren sie und wir beobachten, wie sie auftauen. Nach und nach sehen wir, wie sie auftauen, wenn wir uns um ihre körperlichen Bedürfnisse kümmern. Sie fangen an, sich für spirituelle Dinge zu interessieren.
Und ich glaube, dass Gott an unserer Gesundheit interessiert ist. Wenn wir gesund sind, ist es für uns leichter, das Evangelium zu verstehen. Wir sind nicht so abgelenkt oder schläfrig oder was auch immer, wenn wir sein Wort hören.
Das ist absolut richtig. In 1. Korinther 3, Vers 16 und 17 heißt es sogar, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Der Körper wird also als Tempel betrachtet und dass der Geist Gottes in euch wohnt. Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Wow! Das bedeutet, dass unser Körper ein Tempel ist, in dem der Heilige Geist wohnt. Und das ist ziemlich wichtig.
Und nicht immer kommt es von außen. Manchmal ruinieren wir den Tempel Gottes selbst durch unseren Lebensstil.
Du hast absolut recht. Tatsächlich kann das Wort Verderben viele Bereiche betreffen. Auch Bitterkeit, Wut und Hass können den Körper verunreinigen. Genauso wie Alkohol und giftige Drogen. Aber auch Dehydrierung kann verderben. Es gibt also eine ganze Reihe von Bereichen und genau deshalb ist Bildung so wichtig. Deshalb tue ich, was ich tue. Ich kläre die Menschen darüber auf, was den Körper stärkt und was ihn schwächt.
Nun, wir denken oft an die biblischen Geschichten, in denen Jesus in den Städten unterwegs war, um zu predigen und die Menschen zu heilen. Aber können wir das an das 21. Jahrhundert anpassen? Haben wir immer noch dieselbe Botschaft? Ist sie immer noch genauso wichtig wie in diesen Tagen? Oder würdest du sagen, dass wir heute natürlich eine andere Situation haben und dass heute alles hygienischer ist? Oder doch nicht?
Ja, oder doch nicht? Hygiene war im Alten Testament nämlich sehr wichtig. Ich wurde einmal in ein Museum in Peru mitgenommen. Sie sagten, es würde 2 Stunden dauern, um es zu besichtigen. Ich kam nach einer halben Stunde wieder raus, weil ich es nicht länger aushielt. Denn sie stellten die Menschen dar, als wären wir damals Idioten gewesen. Dass wir quasi Steinzeitler waren, aber die Bibel sagt nein. Die Bibel sagt, dass wir nach dem Bild Gottes geschaffen wurden. Und wenn man sich die Geschichte der Bibel anschaut, wo Mose und die Israeliten 40 Jahre lang in der Wüste waren, gab es keine Krankheiten, weil es strenge Reinheitsgebote gab. So wurde das im Alten Testament festgelegt. Als Jesus kam, gab es diese Reinheitsgebote also noch. Ein Aussätziger zum Beispiel, er musste unter Quarantäne gestellt werden. Sie kannten also die Reinheitsgebote und wenn man sich die Geschichte der schwarzen Pest in England anschaut, gab es Abwässer in den Straßen und Ratten lebten in den Straßen. Kein Wunder, dass die schwarze Pest ausbrach. Da tauchte Florence Nightingale mit ihrer Lehre über Hygiene, sanitäre Einrichtungen und Ernährung auf. Woher hatte sie das? Aus der Bibel. Aus der Bibel. Also wenn der Mensch sich von Gott abwendet und aufhört, Gottes Wege zu folgen, geht er nicht nur geistig, sondern auch körperlich zugrunde.
Nun, ich erinnere mich, dass es im Mittelalter, als die Menschen wegen dieser schrecklichen Krankheit sogar in Europa starben, eine Gruppe von Menschen gab, die noch gesund waren. Die Juden. Und deshalb sagten einige Leute, oh, die Juden vergiften unsere Brunnen. Sie sind gesund und wir sind alle krank. Es scheint also, dass sie die Juden deswegen verfolgten. Aber die Juden hatten nur die biblische Botschaft. Sie lebten nach dem, was Gott sagte, und sie waren gesund. Das waren also Tausende von Jahren nach Mose und auch heute noch, vielleicht Tausende oder 500 Jahre später, ist das die Botschaft, die wir verstehen und an unsere Zeit anpassen müssen.
Das kann man. Denn Tatsache ist, dass dank der Reinheitsgebote, die Florence Nightingale in London eingeführt hat, alle Kinderkrankheiten aufgehört haben. Dabei sagt uns die Medizin, dass es an den Impfstoffen lag. Aber es war die Verbesserung der Hygiene und der sanitären Einrichtungen und der Ernährung, die die Dinge veränderten. Es ist wichtig, die Geschichte zu kennen.
Das ist es ja. Und jetzt reist du durch viele, viele Länder. Also, ich werde dich nicht fragen, wie viele Länder du in deinem Leben schon gesehen hast. Aber ich weiß, dass du gerade erst aus England zurückgekommen bist und dass du schon viele Reisen gemacht hast. Lass mich ein paar Wochen zurückgehen. Ich glaube, es war Ende April, als du in Thailand warst. Richtig?
Nun, in der letzten Aprilwoche war ich in Neuseeland, aber in der ersten Maiwoche war ich in Thailand.
Oh, es war direkt danach. Okay.
Ziemlich genau.
Okay. Nun, in Thailand hast du den Menschen auch die Gesundheitsbotschaft vermittelt. Wie viele Teilnehmer waren dort? Und wie war deine Erfahrung?
Nun, was wir in Thailand gemacht haben, Michael spricht schon seit 2 Jahren davon, ein Gesundheitsretreat in Thailand zu veranstalten. Viele Australier sagten, wenn ihr das macht, würden wir kommen. Denn ich kann in Australien nicht mehr unterrichten. Er mietete einen Konferenzraum in einem Resort und wir vereinbarten mit den Köchen, in einem bestimmten Bereich ihres Restaurants für uns pflanzliche Mahlzeiten anzubieten, weil es ein großes Restaurant war. Die Leute kamen aus der ganzen Welt. Wir hatten etwa 53 Gäste und ich hielt jeden Tag einen Vortrag, ähnlich wie ich es bei meinem Gesundheitszentrum machte.
Mhm. Waren die Menschen da offen für die Gesundheitsbotschaft?
Sie waren sehr offen. Und ich denke, dass sie deshalb auch dort waren. Nach und nach führe ich biblische Botschaften ein. Und von Anfang an erkläre ich, dass ich glaube, dass die Bibel das beste medizinische Buch ist, das wir haben. Ich zeige, wie verschiedene Verse verschiedene Prinzipien unterstützen. Die Grundsätze stammen nämlich eigentlich aus der Bibel. Einer der ersten ist, ein unverdienter Fluch trifft nicht ein. Der stammt aus Sprüche 26, Vers 2 und erklärt, dass niemand ohne Grund krank wird. Es gibt immer einen Grund und das appelliert an den gesunden Menschenverstand. Ich webe auch die Wissenschaft mit ein. Ich meine, die neuesten Zahlen zeigen, dass sie jetzt 0,5% der Genetik zuschreiben. Also, man kann den Genen nicht die Schuld geben. Ich zeige Ihnen auch, dass man den Keimen nicht die Schuld geben kann, denn Keime sind eigentlich nur das Ergebnis ungesunder Bedingungen. Damit fange ich an und darauf baue ich auf. Und als Grundlage verwende ich auch das Buch Der Weg zur Gesundheit, in dem es auf der Seite 86 heißt, die einzige Hoffnung auf Besserung liegt darin, die Menschen auf richtige Grundsätze aufmerksam zu machen. Und deshalb tue ich, was ich tue. Nach und nach flechten wir das also ein. Wir hatten ein buntes Gemisch von Gästen beim Retreat in Thailand. Ich glaube, wir hatten etwa 4% Australierinnen und Australier. 4 kamen tatsächlich aus Australien. Und wir hatten Leute aus Malaysia, aus Irland, aus England und auch 2 Frauen aus Dubai. Und wir hatten eine Mutter, einen Vater und eine Tochter im Teenageralter, die als Missionare in Thailand tätig waren. Wir hatten also Teilnehmer aus fast allen Lebensbereichen.
That's great, yeah. Uh-huh. Ja, das ist großartig. Nun, ich höre deine Vorträge immer wieder gerne an. Du hast die Gabe, sehr wissenschaftliche Themen so herunterzubrechen, dass ich sie als Laie verstehen kann. Das ist wirklich sehr hilfreich. Und ich denke, für die Menschen ist es einfach zu verstehen, dass Gott an ihrer Gesundheit interessiert ist. Gott auf diese Weise zu sehen, Gott will mich segnen. Gott will mir helfen. Und ich glaube, die Menschen sind offen dafür. Wenn du jetzt auf die Zeit in Thailand zurückblickst, würdest du sagen, dass du dort auf fruchtbaren Boden gesät hast?
Absolut, ja. Es waren sogar ziemlich viele Nichtchristen da. Einige Muslime, viele verschiedene Menschen. Und wir haben gesehen, dass sie offen waren und zuhörten. Und wenn es um Gesundheit geht, sind sie offen. Einige von ihnen sind etwas zögerlich, wenn du ein paar Bibelverse sagst, aber sie gewöhnen sich daran und entspannen sich ein wenig. Und ich sehe, dass das Seminar, das wir in Thailand gemacht haben, Samen gesät hat, die überall hingingen. Sogar den Missionaren, die dort waren, wurden die Augen geöffnet, wie sie die Gesundheit bei der Verbreitung des Evangeliums besser nutzen können.
Ich möchte Ihnen etwas klarstellen. Es ist sehr wichtig für uns zu verstehen, dass die Gesundheitsbotschaft wie ein Schlüssel ist, der das Herz der Menschen öffnet, damit sie erfahren, wer Gott ist und damit sie Gott kennenlernen.
Genau, genau so. Und mein Fazit ist, unser Körper ist so geschaffen, dass er sich selbst heilt. Und wir wissen, dass er das tut, denn wenn man sich schneidet, heilt er. Ich habe mir Anfang Dezember das Handgelenk gebrochen und benutze das oft als Beispiel dafür, was ich getan habe, um die Heilung herbeizuführen. Und wie du siehst, ist jetzt alles verheilt. Wir zweifeln nicht an dieser Heilkraft. Ein orthopädischer Chirurg sagte zu mir, Barbara, wir können einen Knochen richten, aber wir können keinen Knochen heilen. Der gesunde Menschenverstand sagt uns also, dass die Heilkraft im Körper steckt und am sinnvollsten ist es, diese Kraft zu nutzen. Und das lehre ich, wie man die Heilkraft nutzen kann, die bereits in unserem Körper steckt. Wir müssen nur wissen, wie wir sie anzapfen können.
Nun, es ist großartig zu wissen, dass es in Thailand mehr als 50 Teilnehmer gab. Aber nach Thailand bist du im Fernosten geblieben und in den Süden, nach Kuala Lumpur, also der Hauptstadt von Malaysia, gereist. Kannst du uns ein wenig darüber erzählen, was in Kuala Lumpur passiert ist? Denn ich weiß, dass ein paar Leute eingeladen wurden, dabei zu sein. Könntest du uns ein wenig darüber erzählen?
Es war sehr interessant, denn die einladende Gemeinde war recht klein und sie hatten mit 50 Leuten gerechnet, aber es kamen 500. Also mussten sie einen großen Konferenzraum in einem Hotel mieten. Und als ich dorthin gefahren wurde, kamen wir kaum in das Hotel. Es gab 3 Autoschlangen, die zum Hotel fuhren. Wir schlängelten uns durch und dann sah einer der Jungs, dass ich es war, und ich durfte hinein. Und mein Mann sagte, ist schon gut, ohne dich werden sie nicht anfangen. Und 600 kamen. Es war einfach eine riesige Menge. Aber der Organisator hatte bereits Teams vor Ort. Sie hatten ein paar Sicherheitsleute vor Ort und es lief alles sehr gut. Aber es waren viel mehr, als sie erwartet hatten, als wir alle erwartet hatten.
Aha, wie habt ihr es geschafft, so viele Menschen zu erreichen?
Ich denke, es lässt sich nur mit meiner explodierenden Präsenz in den sozialen Medien erklären. Also, auf TikTok und Instagram sind anscheinend viele kleine Clips zu sehen. Eine Dame sagte, danke, dass ihr eure Informationen auf Instagram veröffentlicht habt. Aber wir haben nichts gepostet. Andere Leute haben es getan. Und ich denke, andere haben es getan, weil es einfach ist und Sinn macht. Aber ich glaube, das erklärt, warum meine Arbeit so viel bekannter geworden ist. Menschen aus so vielen verschiedenen Gesellschaftsschichten. Und wenn ich vorne stehe, sehe ich Frauen mit schwarzen Burkas, mit Schleiern und Männer mit Turbanen. Und wenn ich mir das Publikum anschaue, sehe ich die unterschiedlichsten Menschen.
Also weißt du, ich habe selber mehr als ein Jahr lang in Malaysia gelebt. Und ich weiß, dass es ein ziemlich schwieriges Gebiet ist, um das Evangelium dort zu verkünden, denn es ist ein muslimisches Land und es ist einfach nicht erlaubt. Nun, für mich war es nicht erlaubt, das Evangelium offen zu predigen. Ich konnte es zwar in den Kirchen tun, aber nur, wenn auf unseren Flyern stand, nicht für Muslime. Es war also ziemlich schwer für mich, das zu machen. Aber ich weiß, dass du bei deinen Vorträgen immer die Bibel mit einfließen lässt. Wie hast du das gemacht? Gab es da irgendwelche Schwierigkeiten?
Es war mir bewusst, dass dies ein anderes Land war. Aber ich wusste nicht, dass man nicht evangelisieren durfte. Aber ich hatte Respekt vor den vielen verschiedenen Religionen. Also habe ich nicht gebetet. Aber ich habe die Bibel benutzt, weil sie meine Grundlage ist. Ich habe sie einfach ein wenig eingeflochten und beobachtet, ob es Widerstand gibt, ob die Leute unzufrieden sind oder aufstehen und gehen. Aber ich sah nichts davon, also fügte ich ein bisschen mehr hinzu und dann noch ein bisschen mehr. Denn wenn man sagt, dass der Körper dazu bestimmt ist, zu heilen, erkennt man bereits an, dass es einen Schöpfergott gibt. Nach und nach baut man also darauf. Es gab keinen Widerstand und in den Pausen standen die Leute Schlange, um Fotos mit mir zu machen oder sich ihr Buch signieren zu lassen. Auch einige der verschleierten Frauen. Es gab keine Beschwerden. Und ich dachte, okay, ich glaube, ich kann noch ein bisschen weitergehen.
Es ist einfach zu schön zu hören, dass die Gesundheitsbotschaft eine solche Wirkung hat. Also als ich das Evangelium gepredigt habe, erinnere ich mich, dass meine Studenten, also 4 von ihnen, von der Polizei gefangen genommen wurden, weil sie Muslimen das Evangelium verkündeten. Und sie wurden sogar eine Zeit lang inhaftiert. Hattest du keine Probleme mit der Polizei, als du die Bibel zitiert hast?
Nun, ja. Es gab einen Zwischenfall. Ich glaube, er passierte am zweiten Tag. Aber ich habe nichts davon mitbekommen. Aber die Kollegen haben es mir später erzählt. Offenbar kamen die Einwanderungsbehörde, der Chef der Polizei und drei Polizisten. Und anscheinend kamen sie mit dem Plan, das Treffen aufzulösen und mich zu verhaften. Ich vermute, dass jemand etwas auf Facebook gepostet hat, in dem ich einen Bibelvers zitiert habe. Ich weiß nicht genau, wie es dazu kam, aber wir fielen auch durch den Verkehr auf, der zum Hotel führte. Also fielen wir dadurch und durch Facebook auf. Und sie kamen herein, wie mir nachher erzählt wurde, schauten durch die Tür und waren von den vielen Menschen überrascht. Sie entdeckten sogar einige Mitglieder der königlichen Familie. Sie sahen einige Prominente und berühmte Leute dort. Also beschlossen sie, sich zurückzuziehen. Und während sie sich umsahen, sagten sie zu dem Organisator: Hindus, Muslime, Chinesen, Japaner, ihr habt hier Menschen aus allen Kulturkreisen und sie sitzen alle zusammen. Das haben wir noch nie gesehen. Sie sprachen noch ein bisschen mit den Organisatoren und beschlossen, die Versammlung nicht zu beenden. Sie entschieden, mich nicht zu verhaften und hörten mir eine Weile zu. Und als der Vortrag zu Ende war, sagte der Organisator: Oh Barbara, das sind ein paar Leute, die dich treffen wollen. Und ein Mann zeigte seinen Ausweis, er war der Leiter der Einwanderungsbehörde, und der andere zeigte seinen Ausweis, ein Polizist. Sie lächelten mich einfach an, also lächelte ich zurück und ich schüttelte ihnen die Hand. Ich wusste ja nicht, was passiert war. Ich lächelte sie einfach an. Können wir Ihren Reisepass sehen? Und ich sagte: Natürlich. Eine Minute, dann hole ich ihn. Und sie nahmen ihn, fotografierten ihn und sagten: Weiß Ihre Regierung, dass Sie hier sind? Haben Sie ihnen gesagt, dass Sie hierher kommen? Und ich sagte: Nein. Und sie sagten: Nun, wir möchten, dass Sie es das nächste Mal tun, damit Sie es wissen, falls etwas passiert. Und ich sagte: Okay. Und sie sagten: Also, wenn Sie das nächste Mal kommen, können Sie dafür bitte ein spezielles Visum beantragen? Und ich sagte: Natürlich. Und sie schüttelten mir die Hand und meinten: Das haben wir noch nie gesehen. Und dann gingen sie. Und erst am nächsten Tag hörte ich David sagen: Nun, wir hatten gestern einen Zwischenfall. Sie kamen mit dem Plan, den Laden zu schließen und Barbara zu verhaften. Und ich dachte: Oh.
David war der Organisator?
Ja, ist der Organisator. Also wir preisen einfach Gott dafür, wie es gelaufen ist.
Es ist erstaunlich. Es waren so viele verschiedene Menschen da und sogar die Polizei war erstaunt, das zu sehen. Also, wenn ich an die Zeit des Frühregens denke, also an Pfingsten, da waren so viele verschiedene Menschen da. Und viele, vor allem die Juden, sahen sie. Sie waren Zeugen dessen, was dort geschah. Ich glaube, dass Gott sich auch heute noch an sein Volk wendet. Er ruft sein Volk aus der ganzen Welt zu sich. Er bereitet sie auf etwas vor.
Das tut er. Ich war erstaunt. Auch die Organisatoren waren erstaunt, wie viel Bibel ich vermitteln konnte. Und als ich sah, dass es keinen Widerstand gab, habe ich immer ein bisschen mehr gesagt. Aber bei den letzten Vorträgen ging es um Alzheimer und die mentale Gesundheit. Und da gehe ich noch viel tiefer, weil ich glaube, dass Gott die Antwort ist. Ich sage es nicht so. Ich stelle es einfach nur dar. Und ich zeige auf, was die Bibel sagt und wie sie mit der Gesundheit zusammenhängt.
Barbara, darf ich dir eine persönliche Frage stellen? Hast du manchmal Angst?
Nein, das habe ich nicht. Es mag fast anmaßend klingen, aber ich weiß, dass Gott die Kontrolle hat. Und selbst wenn die Polizei mich verhaftet hätte, hätte ich keine Angst, weil ich weiß, dass Gott einen Plan hat. Gott hat in jeder Hinsicht einen Plan. Ich muss einfach nur treu sein. Denn ich weiß, wenn ich treu bin, habe ich nichts zu fürchten. Wenn es Zeit für mich ist zu gehen, Gott sei Dank, dann bin ich fast zu Hause. Aber wenn es nicht an der Zeit ist zu gehen, Gott sei Dank, dann habe ich noch ein bisschen Zeit auf diesem Planeten. Ich habe viele Höhen und Tiefen erlebt und ich habe gelernt, gelassener zu sein. Ich muss in jeder Phase bereit sein, denn ich weiß nicht, wie es weitergehen wird. Aber wenn man Gott liebt, wenn man Gott kennt, dann nimmt einem das die Angst. Ich habe einmal gelesen, der Glaube wächst in der ernsthaften Auseinandersetzung mit Zweifeln und Ängsten. Es gibt also Zeiten, in denen ein wenig Angst aufkommt, aber ich lasse nicht zu, weil ich weiß, dass sie mir nicht hilft. Ich weiß, dass es nichts nützt und ich weiß auch, dass Gott einen Weg hat.
Das ist schön. Aber wenn du in deinen Vorträgen, die vielleicht kurzen Teile des Evangeliums an die Menschen weitergibst und siehst, dass etwas passiert und dann das Land verlassen musst, wie geht es dann mit der Nacharbeit weiter?
Die Nacharbeit ist sehr wichtig. Und manchmal bin ich ein bisschen entmutigt, wenn die Leute vor Ort, die es arrangiert haben, nicht dafür gesorgt haben, dass es eine Nacharbeit gibt. Ich weiß, dass die Nacharbeit sehr gut ist, wenn es sie gibt. In Malaysia gab es eine großartige Nacharbeit. Es gab ein ganzes Team dafür, denn der Verantwortliche leitet schon seit 4 oder 5 Jahren Bibelschulen. Er hat also ein tolles Team dort. Und als ich letztes Jahr in Irland war, gingen meine Freundin und ich in eine Stadt und wir hatten das Buch Der Weg zur Gesundheit dabei. Und ich weiß noch, dass sie am Sabbat fragte, was machen wir jetzt? Und ich sagte, mein Buch verkaufen wir nicht, aber wir legen das Buch Der Weg zur Gesundheit aus. Sie und ihr Vater hatten einige Bücher besorgt und sie sagte, ich habe 57 Bibeln, soll ich sie auslegen? Und ich sagte, ja, leg sie raus. Und weißt du, sie gingen alle weg. Und die meisten der Leute, mit denen ich sprach, es waren etwa 200 an diesem Tag, es war ein Sabbat, waren vielleicht nicht einmal ein Viertel Siebenten-Tags-Adventisten. Die anderen waren eher New Ager und Katholiken, die die Bibel haben wollten. Also fragte ich meine Freundin, was können wir nur tun? Denn sie wollten mehr und wir hatten niemanden vor Ort. Und sie sagte, lass uns mal sehen, ob wir eine Website finden. Und wir fanden eine Website, auf der eine Gruppe junger Adventisten eine Bibel oder Der Weg zur Gesundheit oder Sieg der Liebe anboten. Also haben wir ihre Website an die Tafel gehängt. Mir ist sehr bewusst, was du gefragt hast, Ronny. Es ist eine Sache, wenn ich komme und einen Vortrag halte, aber was passiert dann? Ich habe auch gelernt, wenn es nicht in meinen Händen liegt und ich das nicht vor Ort regeln kann, wenn ich gehe, dann versuchen wir so viel wie möglich Bücher in ihre Hände zu legen. Ich weiß auch, dass Gott, so wie er mich geführt hat, so wie er all diese Menschen geführt hat, daran interessiert ist. Ich weiß, wie ich Christ geworden bin und wie Gott in meinem Leben gewirkt hat. Und ich weiß, dass er in jedem Leben auf diese Weise wirken wird. Ich lasse mich also nicht zu sehr entmutigen, denn ich weiß, dass Gott einen Weg und einen Plan hat. Denn sein Ziel ist es, dass niemand verloren geht, sondern dass jeder einzelne Mensch zur Umkehr kommt. Aber ein Team vor Ort ist ein Segen.
Also ich denke, es ist ein Segen, wenn man eine Gemeinde hinter sich hat, von der man weiß, dass sie die Nachfolgearbeit übernimmt, wenn man abreist. Aber das ist nicht überall so. Du reist wahrscheinlich mehr als ich. Ich reise schon ziemlich viel, aber du bist überall auf der Welt. Und immer wenn ich dich frage, warst du schon hier und dort und irgendwo überall. Ich freue mich jetzt, dass du hier in Europa bist. Aber bevor du hierher kamst, warst du nach Malaysia ja noch in Arabien. Also du warst in Dubai.
Ja, wir sind nach Dubai gegangen. Michael hat jetzt eine Aufenthaltsgenehmigung in Dubai, weil er dort eine Firma gegründet hat. Und er sagte zu mir, lass uns einen kleinen Urlaub in Dubai machen. Ich zögerte ein bisschen, weil es dort so heiß ist. Aber wir sind hin und Gott hat auf wundersame Weise die Tür geöffnet. Zwei der Frauen, die an dem Treffen in Phuket in Thailand teilgenommen hatten, ich war eine Woche dort und dann 4 Tage in Malaysia und dann in Dubai. Inzwischen haben sie eine Veranstaltung arrangiert. Und Michael fragte eine der Damen, woher wollt ihr denn den Konferenzsaal bekommen? Es war nur 2 Wochen später und sie sagte, der Konferenzsaal gehört uns. Sie hatten eine riesige Turnhalle, räumten alles beiseite und bauten eine Bühne. Und 200 Leute kamen. Es war unglaublich.
Und dies waren keine Gemeindeglieder. Sie waren nicht von der Gemeinde in Dubai.
Nein, nein, waren sie nicht. Es waren diese Frauen. Ich glaube, sie sind Musliminnen. Aber sie waren einfach begeistert von der Gesundheitsbotschaft. Sie akzeptierten, dass ich die Bibel als Grundlage benutze. Und es kamen sehr viele Leute. Wir hatten, glaube ich, 57 Bücher und die waren innerhalb von 10 Minuten ausverkauft. Und sie wollten mehr. Es war einfach unglaublich. Und ich fand es schade, dass wir das Buch Der Weg zur Gesundheit nicht dabei hatten. Aber wie du weißt, waren wir dort nur auf Urlaub. Und die Damen von Phuket-Treffen haben das alles organisiert. Aber wie ich schon sagte, ich lasse mich nicht zu sehr entmutigen, denn ich weiß, dass die Sache größer ist als ich. Es steht unter Gottes Kontrolle und er hat einen Ausweg parat.
Manchmal denke ich, dass wir die Chancen, die Gott uns gegeben hat, einfach nicht sehen. Wenn du jetzt in Deutschland bist oder in Dubai oder wo auch immer in der Welt, wenn wir als Gemeinde diese Programme unterstützen können, wenn wir dort helfen, werden wir gesegnet. Indem wir mit den Menschen in Kontakt kommen, das Evangelium weitergeben, mit den Menschen beten, mit ihnen sprechen. Für uns ist das also immer eine große Chance. Ich bin sehr froh, dass du jetzt in Deutschland bist und wir ein bisschen dabei helfen können. In Dubai war es keine Gemeinde, aber da waren diese beiden Damen. Wenn es niemanden gibt, wird Gott Engel schicken.
Ja.
Diese Frauen waren wie Engel. Sie haben also alles in 2 Wochen geregelt.
Ja.
Und es hat funktioniert. Du sagst, ihr hattet 200 Menschen da.
Ja, ich glaube, es waren inzwischen 170 und 200 Leute. Und weil es ausgebucht war und noch mehr Leute kommen wollten, fragten sie, was machen wir jetzt? Denn die Veranstaltung war am Freitagabend. Und ich sagte, nun, ich könnte auch am Sabbatnachmittag. Also haben wir am Sabbatnachmittag eine weitere Veranstaltung abgehalten. Ich glaube, so von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr und dann von 17 Uhr bis 18 Uhr. Und am Sabbatnachmittag war es wieder voll.
Das ist so großartig. Nun, ich weiß, dass Gott schon so viele Wunder in deinem Leben getan hat. Wir hatten ja schon ein paar Interviews zusammen und es ist erstaunlich, das zu hören. Ich bin mir ziemlich sicher. Was meinst du? Glaubst du, dass Gott dort in Dubai eine Tür geöffnet hat?
Ich glaube schon. Ich glaube schon, denn nach dem Treffen am Freitagabend hat die Privatsekretärin der Tochter des Scheichs Michael kontaktiert und gesagt, die Tochter des Scheichs möchte sich in den nächsten Tagen mit Barbara treffen.
Der Scheich von Dubai?
Einer der Scheichs in Dubai. Und Michael sagte, naja, wir fliegen am Sonntagmorgen ab. Wir können uns eigentlich nur Samstagabend treffen, wenn wir um 18 Uhr fertig sind. Sie schickten also ein Auto für mich, einen Fahrer und fuhren uns zum Palast. Wir trafen uns mit der Tochter des Scheichs, die meine Vorträge gesehen hatte, und sie war sehr aufgeregt. Sie hatte auch ihre Ärztin dabei, die in ihren 40ern waren und ebenfalls meine Vorträge kannte. Wir hatten also ein paar Stunden lang ein wunderbares Gespräch. Und einer der Teilnehmer zog Michael beiseite und fragte, kann Barbara ihren Flug verschieben, damit wir ein weiteres Treffen haben können? Und Michael sagte, nein. Weißt du, für uns, wir sind, vor Gott gibt es kein Ansehen der Person. Und ich hatte Verpflichtungen in Yorkshire. Also lehnten wir bedauernd ab. Nachdem wir uns ein paar Stunden unterhalten hatten, sagte ich, dass wir jetzt leider gehen müssen, weil ich einen sehr frühen Flug am Morgen habe und sie waren sehr respektvoll. Wir machten ein paar Fotos und dann brachte uns der Fahrer zurück zu unserem Hotel. Das war wirklich toll. Sie baten, sagt uns Bescheid, wenn ihr wiederkommt, denn wir würden gerne noch ein bisschen mehr Zeit mit euch haben.
Es ist erstaunlich, wie Gott diese Menschen dort ansprechen will. Denn Gott liebt sie. Er liebt alle Menschen auf der Welt. Wir haben keine Vorstellung von seiner großen Liebe. Und er benutzt dich, mich und Menschen, um in seinem Weinberg zu arbeiten.
Ja, das stimmt.
Mir gefällt der Gedanke, dass er sogar Paläste für dich öffnet. Nun, die Menschen sehen, dass du aufrichtig bist, dass du treu bist und dass du ihnen wirklich von ganzem Herzen helfen willst. Und damit bist du ein guter Botschafter für Jesus, denn er hat genau dasselbe getan. Und wenn die Menschen uns sehen, sollen sie Jesus sehen. Darauf hoffen wir. Und es ist toll, denn als Jesus bei den Menschen war, wollten sie ihn nicht mehr gehen lassen. Aber er musste auch noch an andere Orte.
Ja, ja. Und was für ein Privileg, was für eine Ehre, für den größten Lehrer, der je auf diesem Planeten gewandelt ist, arbeiten zu dürfen. Das ist so eine noble Aufgabe.
Und er lehrte uns die Gesundheitsbotschaft. Er hat die Gesundheitsbotschaft gelebt. Und wir müssen sie auch lernen.
Das bringt mich zu einem anderen Punkt. Viele fragen, wie machst du das? Wie hältst du das Tempo durch? Und dann sage ich, es gibt eine Formel. Wenn man sich an diese Formel hält, wird man die Ergebnisse erzielen. Und in dem Buch Der Weg zur Gesundheit nennt Alan White es die wahren Heilmittel. Ich habe festgestellt, dass das völlig richtig ist. Reine Luft, Sonnenlicht, nichts einnehmen, was dem Körper schadet, jeden Abend früh zu Bett gehen. Deshalb musste ich mich bei meinem Treffen mit der Tochter des Scheichs entschuldigen, weil ich ins Bett musste. Ich hatte einen Flug am frühen Morgen und musste meinen Schlaf bekommen. Bewegung, tägliche Bewegung, ausreichend Wasser trinken, sich vollwertig pflanzlich ernähren und auf Gott vertrauen. Das ist die Formel und sie funktioniert.
Wir sehen, dass es immer dasselbe ist. Es funktioniert auf der ganzen Welt. Natürlich können wir uns hier und da der Kultur etwas anpassen, aber die Botschaft ist immer noch die gleiche.
Das ist sie.
Nun, ich freue mich und bin gespannt, was jetzt dort in Arabien passiert. Du fliegst ja viel herum und wirst bald wieder hier sein. Das hoffe ich jedenfalls. Also werde ich dich beim nächsten Mal danach fragen.
Ja, gerne.
Du hast erwähnt, dass du von Dubai nach Yorkshire in England reisen musstest. Es war dort jetzt nicht so groß wie in Kuala Lumpur oder so wie die schicken Paläste in Dubai. Es war eigentlich ein kleines Treffen. Aber du meintest, es sei deine Pflicht, auch dorthin zu gehen.
Genau. Und sie haben sich so gefreut, als ich ihnen sagte, dass wir einen Antrag auf Verschiebung des Fluges haben. Und ich sagte, oh ja, wir fliegen nach Yorkshire. Und sie sagten, oh danke, vielen Dank. Es war ein Retreat in einem wunderschönen alten Herrenhaus. Es war renoviert worden und das Team hatte sehr hart gearbeitet, um es herzurichten. Ich glaube, es kamen 22 Gäste zu diesem Retreat. Es war eigentlich genau so, wie ich es in Australien mache. Genau so haben wir es jeden Tag gemacht. 2 Tage Fasten und jeden Tag Vorträge.
Das ist großartig. Man kann dich also einfach so zu einem Gesundheitszentrum einladen.
Ja.
Und du unterrichtest dann dort so die verschiedenen Anwendungen.
Ja, ja. Und wir geben ihnen auch unser Misty Mountain Programm. Also das, was wir beim Misty Mountain machen. Michael und ich führen das Programm schon seit 27 Jahren sind wir verheiratet, also seit 26 Jahren. Es hat sich wirklich bewährt. Wir freuen uns, wenn die Leute unser Programm nutzen, denn es funktioniert. Einige Leute haben mich gefragt, ob ich für die Weitergabe des Programms Geld verlange. Und ich sagte überhaupt nicht, ganz und gar nicht. Es ist nur ein Programm und wir haben festgestellt, dass es funktioniert.
Mhm. Und wurde das in Yorkshire von der Gemeinde unterstützt?
Oh, nein.
Nein? Aber diesen Menschen dort gehört das Gesundheitszentrum.
Das Gesundheitszentrum gehört ihnen und sie haben es organisiert. Sie sind 7-Tags-Adventisten. Sie veranstalten solche Gesundheitsprogramme schon seit ein paar Jahren, aber es war das erste Mal im Herrenhaus in Yorkshire. Sie waren noch mit Renovierungen beschäftigt. Sie haben sich sogar entschuldigt, weil es noch nicht ganz fertig war. Sie hatten gehofft, mich im September zu bekommen, aber wir hatten die Woche vorher eine Absage und sie haben sich den Termin geschnappt. Und Michael sagt, Manor House will dich. Und ich sagte, oh ja, ich würde gern zum Manor House gehen. Und so ist das passiert. Es ist also eine schnelle Sache gewesen.
Wie haben die Menschen dort in Yorkshire auf die Gesundheitsbotschaft reagiert?
Sie lieben es. Sie lieben es. Wir hatten auch einen sehr interessanten Gast. Sie kam nur, weil sie ihre Tante begleitete. Sie war also in ihren 50ern und ihre Tante war vielleicht Ende 70. Sie und ihr Mann besaßen früher McDonald's-Restaurants. Und sie war eine große Kaffeetrinkerin. Die Mitarbeiter sagten, vielleicht müssen wir das Essen anpassen, um sie glücklich zu machen. Und ich antwortete, nein, nein. Ich sagte, wir haben Menschen aus vielen verschiedenen Gesellschaftsschichten bei uns, aber wir servieren allen das Gleiche. Also wurde 2 Tage lang gefastet. Sie mochte die meisten Säfte nicht besonders. Am Mittwochmorgen wird dann das Fasten gebrochen und wir servieren immer Gemüse, also halb roh und halb gekocht. Und es ist immer lecker. Es gibt Hummus und getrocknete Cracker aus Samen. Und sie kam, schaute mich an und sagte, ich esse kein Gemüse. Und ich sagte, oh.
I said, oh.
Nun, wir haben festgestellt, dass dieses Frühstück sehr gut funktioniert. Ich habe es einfach ihr überlassen. Und nach dem Frühstück sagte ich, wie war es? Und sie sagte, es ist ein Wunder. Es hat mir eigentlich ganz gut geschmeckt. Und deshalb gehen wir auch keine Kompromisse ein. Wenn jemand sagt, das mag ich nicht, sage ich, probier mal das, probier mal dies, probier mal jenes. Denn probieren Sie Dinge, die Sie noch nie probiert haben, und Sie stellen fest, dass es eigentlich ganz lecker ist. Und am letzten Tag hat der Koch Käse-Makaroni gemacht, aber mit Dinkel. Wir nennen es Dinkel-Makaroni mit einer schönen cremigen Soße aus Cashews. Oh, sie war so glücklich. So entdeckte sie Lebensmittel, die sie essen konnte. Sie kam vom Kaffee weg. Und am Ende meinte sie, nun, ich werde nicht alles umsetzen, aber ich werde auf jeden Fall etwas ändern. Und weißt du, was ich dazu sage? Gelobt sei Gott.
Nun, du gibst also weltweit die gleiche Botschaft weiter. Die Prinzipien sind immer die gleichen. Ich schätze, bei der Ernährung sind die Speisen, die man den Menschen gibt, vielleicht etwas anders. Also nicht, was die Gesundheit angeht, aber natürlich die Früchte oder das Gemüse sind je nach Land unterschiedlich.
Das ist richtig. Also in Phuket hatten wir viele Drachenfrüchte, Papaya und Ananas und viele asiatische Gemüsegerichte, viele asiatische Lebensmittel. Aber in Yorkshire, da waren die Orangen und Äpfel einfach herrlich. Deshalb empfehle ich immer, dass das Obst aus der Region kommt, in der es wächst. Und heute Morgen hatte ich ein paar wunderbare Kirschen. Ich glaube, die Kirschbäume hier in Deutschland fangen schon an zu tragen.
Oh, das sollten sie jetzt. Ja, die ersten Kirschen.
Die Lebensmittel, die in der Region angebaut werden, in der man sich befindet, sind perfekt auf die Bedürfnisse des Körpers in diesem Klima und in dieser Region abgestimmt. Natürlich ist es auch immer am besten, weil es am frischesten ist. Und ja, es gibt einige kleine Unterschiede von Land zu Land, aber die Grundprinzipien sind dieselben.
Hm. Weißt du, woran ich denke, da du jetzt in Deutschland bist? Du hältst auch hier Vorträge. Das hast du schon in den letzten Jahren gemacht, aber an anderen Orten. Du bist in Ingolstadt und ich glaube, du bist auch in Ulm und anderswo. Du bringst diese Botschaft unter die Leute und ich bin sehr froh darüber, dass sich jetzt etwas in der Welt tut. Wir hören ja die Erfahrung aus Malaysia, Dubai oder Yorkshire, aber auch in Deutschland sehen wir, dass sich etwas tut. Die Menschen werden also jetzt gerade vorbereitet. Sie werden vorbereitet auf den großen Ruf ganz am Ende, also wenn ich so nennen darf, auf den lauten Ruf. Gott bereitet sie jetzt darauf vor. Siehst du das auch so, wenn man bedenkt, was gerade passiert in
Papua-Neuguinea,
danke. Da hat es ja jetzt vor ein paar Wochen 300.000 Taufen gegeben. Das war unglaublich. Und ich sehe, es passiert etwas.
Ja.
Die Botschaft breitet sich aus und bereitet die Menschen auf den letzten Augenblick vor.
Ja, ich glaube, die Erfahrung, die die Menschen 2020 und 2021 gemacht haben, hat viele Menschen wachgerüttelt und uns gezeigt, dass wir das nicht wollen. Wir mögen es nicht, wenn Regierungen uns sagen, was wir zu tun haben. Ich weiß, dass es in Australien einige Krankenhäuser gab, in die man nur reinkam, wenn man geimpft war. unabhängig von deinem Gesundheitszustand. Also wurden die Menschen mit der Tatsache konfrontiert, dass sie selbst anfangen müssen, auf ihr Leben und ihre Gesundheit zu achten und zu lernen, wie sie ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen können. Und ich glaube, das ist es, was Gott will. Ich bin der Meinung, dass jeder sein eigener Arzt sein sollte. Denn nur wir wissen, wie wir uns fühlen, was wir durchgemacht haben und wie unser Körper auf verschiedene Dinge reagiert oder anspricht. Und egal, wer die Leute sind, sie lieben diese Botschaft. Es ist eine Botschaft der Selbstermächtigung. Und egal, zu wem ich spreche, ich sage immer, dass Gottes Regierung eine Regierung der Freiheit ist und dass Freiheit auf einer freien Entscheidung beruht. Ich bin der Herr meines Schicksals. Ich entscheide, was ich tue, was ich in meinem Körper aufnehme und was nicht. Und das ist eine sehr ermutigende Botschaft. Es ist eine Inspiration für Menschen, die sagen können, ja, ich kann das schaffen. Ich kann die Kontrolle übernehmen.
Das Leben selbst in die Hand zu nehmen, eigene Entscheidungen zu treffen.
Genau.
Ganz nach eigener Wahl. Also wir wissen, dass es in der Bibel in Matthäus 24 ab Vers 4 heißt, dass wir auf eine sehr unruhige Zeit zusteuern. Jesus spricht davon, dass es Kriege und Kriegsgerüchte geben wird. Wehen und Erdbeben. Es wird Seuchen geben. Er sagt, dass die Menschen uns hassen werden, weil wir ihm nachfolgen. Aber dass wir uns nicht fürchten müssen. Es ist nicht das Ende. Wenn wir weiter bis Vers 14 gehen, dann heißt es dort, dass das Ende kommen wird, wenn das Evangelium in der ganzen Welt gepredigt wird. Und darauf müssen wir jetzt vorbereitet sein. Und mit der Gesundheitsbotschaft ruft Gott die Menschen auf und sammelt die Menschen in der ganzen Welt, damit sie auf den lauten Ruf vorbereitet sind. Also, es wäre gut, wenn wir uns alle an dieser Arbeit beteiligen würden. Wir haben ja diese Gesundheitsbotschaft in der Adventgemeinde. Aber manchmal sind wir sehr schweigsam darüber. Siehst du das in allen Ländern auch?
Ja. Es erinnert mich daran, wie der Bauer den Boden umgräbt. Bereit für die Saat. Bis zur Erntezeit wächst dann die Saat. Es wird also eine Menge Saat gesät. Und die Herzen der Menschen scheinen bereit zu sein. Vielleicht war das Umgraben des Bodens 2021 mit der Covid-Krise und jetzt wird die Saat gesät. Mir ist es sehr bewusst, dass die Bibel sagt, dass uns Schwierigkeiten bevorstehen. Ich glaube nicht, dass du als Evangelist und ich als Gesundheitsberaterin immer die Freiheiten haben werden, die wir jetzt haben. Und die Leute sagen immer, Barbara, du bist 70. Du wirst dieses Jahr 71. Du bist weit über das Rentenalter hinaus. Denkst du daran, in den Ruhestand zu gehen? Ich werde in den Ruhestand gehen, wenn Gott sagt, dass es an der Zeit ist. Ich glaube nämlich nicht, dass ich immer in der Lage sein werde, das zu tun, was ich jetzt tue. Ich habe noch nie so viel Erfahrung und Wissen in meinem Kopf gehabt. Ich glaube, es wäre falsch, wenn ich jetzt aufhören würde. Die Gesundheitsbotschaft ermöglicht es meinem Körper, sehr gut weiterzumachen. Ich fühle mich in meinem Körper nicht anders als vor 20 Jahren. Ich kann immer noch Hügel hinauflaufen. Ich schlafe gut. Ich sehe keinen Grund, damit aufzuhören. Selbst wenn ich zu Hause bin, sind alle meine Kinder weit weg. Ich sagte zu Michael, dass ich in den Schulferien im Dezember, Januar und April zu Hause sein muss. Aber ich glaube wirklich, dass jetzt die Zeit des Säens ist. Ich glaube, wir werden vor Gott Rechenschaft ablegen müssen, wenn wir schweigen. Es ist Zeit zu reden.
Und es ist schön zu sehen, dass die Menschen offen sind für diese Botschaft. Und dass wir frei sind, sie auszusprechen. Sogar in Kuala Lumpur. Es ist ein muslimisches Land, eine muslimische Stadt. Aber die Leute haben das Hotel, wo du warst, überrannt. Das ist großartig. Und während wir jetzt die Zeit haben, ist es gut, dass wir uns die Botschaft anhören und uns darin weiterbilden, damit wir lernen, wie wir die Gesundheitsbotschaft an die Menschen weitergeben können. Ellen White sagt, dass dies der Schlüssel zu den Städten ist. Und es gibt viele Städte, die das Evangelium hören müssen.
Stimmt auch. Und sie sagt auch, es ist der rechte Arm des Evangeliums. Sie sagt auch, es ist der Einstiegskeil. Wir sehen das immer und immer wieder. Und deshalb glaube ich, dass es an der Zeit ist, uns vorzubereiten. Vorzubereiten. Und wie können wir uns vorbereiten? Wir können früher ins Bett gehen. Wir können mehr Wasser trinken. Wir können uns pflanzlich ernähren. Denn wir müssen ein Vorbild sein, um das weitergeben zu können. Unser Leben ganz Gott überlassen und sagen, Vater, wo willst du mich gebrauchen? Ich war im Regenwald und jeden Tag habe ich gesagt, Vater, bitte benutze mich, was kann ich für dich tun? Und er sagte, deine Kinder, deine Kinder, deine Kinder. Und eines Tages war es dann anders. Fang an, über Gesundheit zu reden. Und fang an, Seminare zu veranstalten, um den Leuten zu zeigen, wie das geht. Und das war 1992. Und auch heute noch lautet meine Botschaft, Vater, wo willst du mich haben? Und als ich in diesem kleinen Regenwald neben meinem kleinen grünen Stuhl mit dem Kissen kniete, hatte ich keine Ahnung, dass ich jemals das tun würde, was ich heute tue. Und deshalb sage ich immer, ihr habt keine Ahnung, was Gott mit euch vorhat. Gottes Plan ist größer und umfassender, als wir es uns je vorstellen können.
Nun, ich möchte dir eine letzte Frage stellen. Ich denke, wenn man deine Erfahrung hört, die du machst und wie du in Gottes Weinberg arbeitest und wie Gott es segnet, Ellen White sagt uns, dass dies der richtige Weg ist. Und wir sehen den Segen in deinen Erfahrungen. Wenn ich jetzt sage, und vielleicht geht es anderen genauso, ich will das auch tun, wie lange muss ich dann ausgebildet werden? Muss ich ein Student sein? Wer kann ein Student sein? Wie funktioniert das? Soll ich auf eine Bibelschule gehen? Oder soll ich bestimmte Bücher lesen? Oder gibt es einen anderen Weg? Oder muss ich einfach ausleben, was ich weiß? Wie funktioniert das?
Nun, wir stellen heute fest, je qualifizierter man ist, desto mehr können die Behörden einen angreifen. Das ist interessant. Und deshalb sage ich immer, fang einfach da an, wo du bist. Das ist, was ich getan habe. Ich hatte nur Bücher. Ich hatte einige von Dr. Kelloggs Büchern und Bücher von Ellen White. Und wenn ein Kind krank wurde, nahm ich die Bücher und tat, was im Buch stand. Ich habe meine Kinder nie zu einem Arzt gebracht. Sie waren nie beim Kinderarzt. Und ich sage immer, sie leben alle noch. Und sie alle tun dasselbe mit ihren Kindern. Ellen White schreibt auf Seite 86 im Buch Der Weg zur Gesundheit, jeder sollte die Heilkräfte der Natur kennen und wissen, wie sie anzuwenden ist. Es ist wichtig, die Grundsätze der Krankenbehandlung zu verstehen. Und ebenso wichtig ist es aber auch, praktische Kenntnisse zu haben, die dazu befähigen, dieses Wissen richtig anzuwenden. Also, was ist diese praktische Ausbildung? Ich habe mir mein Wissen angeeignet, indem ich es einfach ausprobierte. Ich hatte ein Buch und habe es einfach ausprobiert. Man muss also nicht unbedingt auf eine Schule gehen, obwohl es einige großartige Schulen gibt, die einen ausbilden können. Ich war eine Mutter mit 6 Kindern. Ich habe einfach ausprobiert. Und Gott trifft dich da, wo du bist, wo du bist. Und sobald man den Kartoffelwickel anlegt und die Hand geheilt ist, hat man ein Zeugnis. Diese Erfahrung kann man nun mit anderen teilen, die eine wunde Hand haben. Das ist also deine eigene praktische Erfahrung. Und das Schöne ist, dass es nicht wehtut, wenn man den falschen Wickel anlegt. Man probiert ein paar aus und schaut, was die besten Ergebnisse bringt. Und Gott kann lehren und das tut er auch. Er ist der größte Lehrer, den die Welt je kannte. Und die Behörden waren wütend, weil er keine offizielle Ausbildung hatte. Er war nicht an den Universitäten seiner Zeit ausgebildet worden. Psalm 32, Vers 8 ist einer der ersten Verse, die ich verwendet habe. Und er gilt auch heute noch. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dir raten, mein Auge auf dich zu richten. Besser geht's nicht.
Der Heilige Geist ist unser Lehrer. Er weiß, welchen Weg wir gehen sollen, denn er weiß, in welchem Teil des Weinbergs er uns einsetzen will. Er wird uns unterweisen. Das ist sehr ermutigend. Vielen Dank für diesen Rat und für das Interview. Es ist sehr interessant zu hören, was Gott gerade mit dir macht. Es ist ja sehr aktuell. Das sind nur die letzten Wochen, in denen Gott dich auf diesem Weg geführt hat. Ich bin neugierig, wie es weitergehen wird. Ich hoffe, dass wir beim nächsten Mal ein bisschen mehr über deine Erfahrung und den Segen hören können, der sich zeigt, um uns zu ermutigen und uns ein bisschen zu trainieren, wie wir die Gesundheitsbotschaft in unserem Alltag und in unseren Vorträgen anwenden können. Vielen Dank, Barbara.
Es ist mir eine Freude, hier zu sein, weil es eine so spannende Botschaft ist. Ich werde nicht müde, darüber zu sprechen.
Vielen Dank dir. Und ich danke auch euch allen, dass ihr wieder bei Eisberg voraus dabei wart. Möge Gott euch segnen und bis zum nächsten Mal.